Kannst du vergessen? Der Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Hallo ihr wunderbaren Menschen und willkommen zu einer neuen Folge Kannst du vergessen. Wenn ihr das jetzt hört, dann ist wahrscheinlich gerade noch Anfang des Jahres und es ist die Zeit, in der spätestens auch wirklich die letzten guten Vorsätze für das neue Jahr endgültig gestorben sind. Ein Phänomen, vor dem sich, glaube ich, niemand so wirklich schützen kann. Denn auch wenn wir uns selbst mittlerweile besser kennen müssten, irgendwie haben wir ja trotzdem den Wunsch, uns zu verbessern, die Dinge irgendwie anders anzugehen. Und so erwischt so mancher unter euch sich vielleicht auch jedes Jahr aufs Neue dabei, wie man sich doch wieder vornimmt, endlich mal wieder mehr Sport zu treiben, weniger Alkohol zu trinken, die paar lästigen Kilos endlich zu verlieren oder ein lange anvisiertes Heimwerkerprojekt endlich zu starten. Nur um dann ein paar Wochen später festzustellen, Pustekuchen, irgendwie hat es doch wieder nicht geklappt mit den hehren Zielen und dann fühlt man sich ein bisschen so, wie ich mich gerade fühle, so leicht belämmert und man fragt sich, woran hat es gelegen? Ja, woran es gelegen hat, fragt man sich dann immer. Vielleicht war es die fehlende Motivation, mit der wir an die Sache rangegangen sind. Vielleicht gehen wir die ganze Sache aber auch von vornherein falsch an. Und dann kommt natürlich noch der Kapitalismus ins Spiel und überhäuft uns mit Unmengen an Sachbuch- und Ratgeberliteratur, wie wir in Zukunft dann doch noch die perfekten Menschen werden können. Bücher, die wir dann entweder nicht lesen oder das darin dargelegte Wissen wiederum nicht konsequent genug umsetzen, sodass wir am Ende doppelt enttäuscht werden. So, und um mir und um euch in Zukunft solche Enttäuschungen zu ersparen, haben wir uns heute eine fantastische, kompetente Gesprächspartnerin zu diesem Thema eingeladen. Dr. Marlies Pinnow von der Fakultät Psychologie der Ruhr-Universität Bochum leitet nämlich die Arbeitsgruppe Motivation. Sie ist Expertin für das Thema Motivation, Verhaltensorganisation, vielleicht auch für Prokrastination, muss ich Sie gleich mal fragen. Und wir finden heute heraus, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir es mal wieder nicht schaffen, das umzusetzen, was wir uns eigentlich fest vorgenommen hatten. Und ich freue mich ganz persönlich heute mit ihr über dieses Thema sprechen zu können. Das ist nämlich für mich und für viele Zuhörerinnen, glaube ich, ein leidliches Thema, was uns alle irgendwie betrifft. Und wenn ihr dranbleibt, dann gibt Marlies Pinnow, bin ich mir sicher, nicht nur hilfreiches und interessantes Wissen an uns weiter, sondern bestimmt auch noch ein paar handfeste Tipps und Tricks, damit es in Zukunft vielleicht doch besser klappt mit den Vorsätzen. In diesem Sinne also, schön, dass du da bist, Marlies.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich fange direkt mit dem Elefanten im Raum an, denn es ist ein kleiner Raum und es ist eng, deswegen muss er raus. Hast du dir gute Vorsätze genommen für dieses Jahr?
Ja, ich habe mir viele gute Vorsätze genommen, aber gleich auch mit dem entsprechenden nötigen Plan verbunden.
Das heißt, du sagst nicht blind einfach dieselben Dinge wie viele. Ich mache jetzt Sport, ich werde jetzt fit, jetzt lerne ich endlich Italienisch.
Genau, was man immer schon nicht gemacht hat, sondern ich nutze die Gelegenheit, mit anderen mich da auszutauschen, was ich dann so plane.
Hast du ein Problem mit Motivation oder bist du gut darin, die Dinge umzusetzen, die du dir vornimmst?
Ich bin besser geworden, würde ich sagen. Der Begriff Prokrastination, der vorhin schon gefallen ist, das ist ja ein Begriff aus dem wissenschaftlichen Kontext, weil wir ja häufig mit Problemen zu tun haben, wo wir gar nicht so genau wissen, wie die Lösung aussieht. Und an diese Probleme immer ranzugehen, ist immer ein bisschen schwierig. Also da, wo man eigentlich nicht so gut das Ziel kennt, sondern eher sich darauf einlassen muss, wie es sich einstellt, da erlebt man sowas natürlich. Oder auch, man nimmt sich vor, 3 Seiten einer Dissertation zu schreiben, weil man das ziemlich easy findet, 3 Seiten zu schreiben. Und es gab tatsächlich Phasen, da habe ich an einem Tag nicht einen Satz geschrieben.
Aber du hast jetzt wahrscheinlich ja auch viele hilfreiche Werkzeuge in den letzten Jahren kennengelernt, mit vielen Menschen zusammengearbeitet und Forschungsergebnisse erzielt. Darüber wollen wir heute sprechen. Bevor wir das tun, gibt es natürlich wie immer für euch erstmal unseren Gästeeinspieler.
Dr. Marlies Pinnow ist seit 2003 Leiterin der Arbeitsgruppe Motivation des Instituts für kognitive Neurowissenschaft der Ruhr-Uni Bochum und seit 2007 Mitarbeiterin in der Abteilung Biopsychologie. Ihr zentrales Thema in Lehre und Forschung ist die Bedeutung motivationaler Mechanismen in der Verhaltensorganisation und deren Interaktion mit Kognition und Volition, das heißt der Umsetzung von Zielen und Wünschen. Nach ihrem Diplom im Fach Psychologie 1988 arbeitete Marlies Pinnow in einem interdisziplinären Projekt zum Thema Lernverhalten und psychische Funktionsstörungen durch Virusinfektionen des zentralen Nervensystems. Die von ihr entwickelten Methoden finden Anwendung in der klinischen Praxis, vor allem bei Essstörungen und affektiven Störungen. Ihre neuesten Arbeiten rücken vermehrt entwicklungspsychologische Aspekte der Förderung von Selbstregulation und Selbstkontrolle im Schulalltag von jungen Menschen in den Fokus ihrer Forschung.
So, liebe Marlies,
ja.
Es ist toll, dass du heute da bist. Du ahnst wahrscheinlich noch gar nicht, was für eine interessante Zusammensetzung das jetzt ist zwischen dir und mir. Ich komme ja aus dem Poetry Slam ursprünglich. Ich habe einen wissenschaftlichen Hintergrund, ich habe Kulturwissenschaften studiert, aber ich bin seit Jahren als Poetry Slammer auf der Bühne. Und ich bin Herausgeber eines Tischkalenders.
Mhm.
Und wenn du jetzt gleich hörst, was es für ein Tischkalender ist, wirst du verstehen, warum es schön ist, dass wir beide heute hier sitzen. Du leitest ja die Arbeitsgruppe Motivation und ich bin tatsächlich der Herausgeber des weltweit ersten demotivierenden Tischkalenders, der den Namen trägt, träume nicht dein Leben, sondern halt einfach dein Maul. Das ist ein Statement gegen die Optimierungskultur. Dort stehen dann so Dinge drin wie, finde Freude in den kleinen Dingen des Lebens, deinem Kontostand zum Beispiel. Oder es gibt im Leben immer zwei Wege, deinen und den richtigen. Im Prinzip ist es natürlich ein humoristisches Produkt, aber letztlich rollt es das Feld, in dem du arbeitest, vom anderen Ende auf. Mhm. Was denkst du darüber, wenn du das jetzt so siehst?
Ja, ich finde die Methode ganz interessant, weil die ja so paradox interveniert und damit ja so die Selbstregulationskräfte erst auf den Plan ruft, weil du genau den Finger in die Wunde legst natürlich.
Das ist interessant, dass du das sagst. Vielleicht brauchen wir mal von dir, von Dr. Marlies Pinno, so einen Satz hinten auf diesen Kalendern. Vielleicht kannst du das mal untersuchen. Ich habe nämlich auch die Erfahrung gemacht, dass eigentlich mir so ein Satz viel mehr hilft, als wenn ich mir die ganze Zeit sage, was ich eigentlich besser machen soll.
Mhm.
Also so eine umgekehrte Psychologie sozusagen.
Mhm. Ganz genau.
Habe ich doch irgendwie was wissenschaftlich richtig gemacht aus Versehen eigentlich. Was genau ist denn eigentlich Motivation, wenn wir darüber sprechen? Das ist ja wahrscheinlich nicht einfach so ein Bereich in unserem Gehirn, der an oder aus ist, sondern das ist ein Zusammenspiel von vielen Dingen.
Von vielen Prozessen. Den Menschen zeichnet ja aus, dass wir Ziele überhaupt in die Zukunft antizipieren können. Also, dass wir eine Timeline haben, in der wir uns irgendwie einordnen.
Mhm.
Und wenn wir uns jetzt hier befinden, dann haben wir irgendwie einen Plan, wo wir in vielleicht 5 Jahren sein wollen. Und den zu organisieren, sind unglaublich komplexe Prozesse daran beteiligt, um tatsächlich in 5 Jahren an dem Ziel anzukommen.
5 Jahre ist jetzt dann die Langzeitmotivation wahrscheinlich und macht das einen Unterschied auch, ob ich jetzt zum Beispiel auch weiß, was ich in 5 Tagen schaffe oder was ich in 5 Stunden machen werde oder ist das alles derselbe Apparat?
Nein, der ist sehr viel komplexer, weil man kann sich ja vorstellen, dass dieses Gehirn sehr energieverbrauchend ist.
Mhm.
Und wenn du jeden Schritt, den du in 5 Jahren gehen willst, tatsächlich im Sinne wenn dann aktivieren willst und festhalten willst, dann ist das natürlich ein sehr komplizierter Prozess und sehr energieträchtig. Und da hat sich, glaube ich, unser Gehirn tatsächlich etwas ausgedacht. Es gibt nämlich ein spezielles Gedächtnis für unerledigte Absichten.
Okay.
Ein Intention Superiority Effekt. Das heißt, alles, was ich plane, aber noch nie getan habe, bleibt da besonders im Gedächtnis haften. Und immer, wenn die gute Gelegenheit kommt, macht so pling, du könntest das jetzt tun.
Mhm.
Und das nehmen wir an, erleichtert einfach nicht wirklich jeden Schritt planen zu müssen, zumal man auch nicht so genau weiß, wann tatsächlich der richtige Schritt ist.
Ich versuche das gerade auf meine Situation zu beziehen. Wenn ich mich für viele Dinge interessiere und so mental mir eine Liste mache, ich möchte diese Bücher lesen, ich möchte diese Aktivitäten tun und dann habe ich ja noch Haushaltspflichten oder was weiß ich, habe so verschiedene Bereiche.
Mhm.
Je länger die unerledigt bleiben, also die bleiben unerledigt und rücken damit aber viel mehr in den Fokus und ich nehme gar nicht wahr, was ich in derselben Zeit vielleicht erledigt habe, worüber ich mich vielleicht freuen könnte und habe deswegen tendenziell immer ein Unzufriedenheitsgefühl.
Ganz genau. Also wenn man diese berühmten To-Do-Listen da formuliert, ne, dass man sagt, ich mache da immer einen Haken dran, was ich gemacht habe. Aber letztendlich, natürlicherweise, können wir uns leider das viel besser merken, dass wir, was wir noch nicht getan haben.
Okay. Und das wiederum ist dann hinderlich für die Motivation, andere Dinge zu tun? Also das hört sich für mich ein bisschen an wie ein Teufelskreis.
Das ist auch ein Teufelskreis, weil letztendlich, wenn wir über dieses Phänomen Prokrastination sprechen, dann sind das ja nicht Menschen, die wir in der Trägheit erleben, die irgendwie da in der Tonne sitzen und warten, dass die günstige Gelegenheit, sondern die machen ja ganz viel Zeug. Die sortieren ihre CDs und die räumen die Wohnung auf und die bügeln und die machen alles Mögliche, was man eigentlich nicht tun sollte in dieser Situation, weil man ganz andere Projekte zu tun hat. Und das sind genau dann die unerledigten anderen Dinge, die sich dann so reindrängen. Und dann verfällt man halt in die, weil die einfach ein bisschen leichter sind, in dem Moment umzusetzen.
Das ist quasi so eine Scheinaktivität. Ich mache Dinge, die mir leicht fallen, weil ich weiß, also ich weiß, wie ich ein Hemd bügel und dann mache ich das eben. Oder genau, das kennen Studierende vielleicht. Die Wohnung ist nie so sauber wie in der Prüfungszeit, weil man dann eben statt zu lernen, das macht. Warum ist das so? Ist das einfach, weil wir eine Scheu haben vor Dingen, die wir nicht kennen? Oder was hemmt uns dann in der Motivation, sage ich jetzt mal?
Also Motivation, etwas zu tun, das ist ja erstmal eine Energiequelle, die bereitsteht, um dann tatsächlich in praktisches Handeln umgesetzt zu werden. Aber an manchen Stellen weiß man einfach nicht so gut, wie geht das jetzt weiter? Gehe ich jetzt hier weiter nach vorn oder sollte ich doch vielleicht nochmal erstmal abwarten und eine andere Gelegenheit nutzen, wann ich das tatsächlich umsetze? Also wie gesagt, die Pläne sind ja nicht so konkret, dass man im Endeffekt wirklich tatsächlich weiß, was man den nächsten Tag wirklich tun will. Und passen auch die Gedanken dazu. Zum Beispiel, wenn man Abschlussarbeiten schreibt, ist ja immer so ein kritischer Punkt im Studium, dass man eigentlich die konkreten Gedanken, die man da niederlegen will, ja eigentlich noch gar nicht kennt.
Du hast es schon gesagt, Prokrastination ist ein Begriff, der aus der Wissenschaft kommt, wirklich ein kompliziertes Wort und alle haben sich das gemerkt und es wird fast schon inflationär benutzt. Haben wir denn eine Motivationskrise? Ist das eine Trenddiagnose geworden? Nehmen Leute das nur so wahr? Oder ist es schon so, dass wir heute durch verschiedene Gründe eher Probleme haben, uns Pläne zu machen, an die wir uns halten? Durch zum Beispiel zu viel Informationen, mit denen wir bombardiert werden, die uns dann lähmen? Oder ist das nur eine Wahrnehmung? Ist das gar nicht so?
Ich glaube, dass wir uns zu so Timing-Junkies entwickelt haben und Aktivitäten planen nach bestimmten Zeitvorgaben, von denen wir überhaupt nicht wissen, welche Ausdehnung die eigentlich haben werden. Ah. Und dadurch kommt man in so einen Teufelskreislauf, dass du immer mehr dann Unerledigtes hast, weil ich mir nicht richtig vor Augen halte, wie lange es wieder mal dauert, die ganzen E-Mails zu beantworten, dass das nämlich morgens vielleicht 2 Stunden in Anspruch nimmt. Und ich schon um 9 Uhr den nächsten Termin habe, das heißt, dann unterbreche ich das mit den E-Mails, dann habe ich das Meeting, dann gehe ich in das Meeting, dann komme ich wieder zurück, dann will ich den Rest machen, aber dann stört ein Kollege und so weiter. Das heißt, wir schieben eigentlich ganz viele Sachen erstmal rein organisatorisch auf, weil wir es zeitmäßig nicht genügend gut planen.
Weil wir uns verschätzen oder nicht, vielleicht auch zu sagen, das muss jetzt auch in 5 Minuten gehen, damit ich eben mehr schaffen kann. Ja. Und das beißt uns dann wieder ins Bein.
Ja.
Ich würde vielleicht auch jetzt mal schon ein bisschen in die Lösungsorientierung reingehen. Mhm. Wir hatten ein Vorgespräch und wir haben ja zusammen telefoniert und ich habe dir gesagt, dass ich auf dem Weg war zu einer Veranstaltung. Ich moderiere Science Slams, also Abendveranstaltungen, bei denen es dann immer im Backstage relativ viel Süßigkeiten gibt. Und das war jetzt ein Ziel von mir, was ich mir letzten Freitag gesetzt habe, weil es ist immer so ein bisschen so ein Menü wie bei einem Kindergeburtstag, kann man sich das vorstellen. Viele Weingummis, Chips. Es gibt dann aber auch Pizza zu essen und so. Und mein Ziel war es, nicht so viele Süßigkeiten zu essen, weil ich nicht so eine gute Impulskontrolle habe. Und du hast mir damals schon am Telefon gesagt, es ist eigentlich keine gute Strategie, dahin zu fahren mit dem Ziel, keine Süßigkeiten zu essen. Kannst du mal kurz sagen, warum das keine gute Strategie war?
Also erstmal die Strategie grundsätzlich war okay, weil du hast dir ein Ziel gesetzt. Nur es ist halt ein Vermeidungsziel. Und in dem Moment, wo man ja mit Süßigkeiten konfrontiert ist, ist es ja schwierig, das noch zu vermeiden. Das heißt, es geht ja immer von solchen Situationen Impuls aus, tatsächlich eine alte Gewohnheit aufzurufen, nämlich in diese Schale zu greifen. Bei mir ist das in der Vorlesung immer die Erdnussschale. Der Erste, der reingegriffen hat und plötzlich, oh Wunder, ist es alles leer. Ne? Weil das ist sehr mächtig. Das wissen ja auch viele Nahrungsmittelkonzerne, wie mächtig das eigentlich ist. Und wenn man diese Gewohnheit sehr stark ausgeprägt hat, dann ist einfach zu sagen, ich mache das jetzt nicht, ist eine ganz schwierige Option. Sondern dagegen eine andere Verhaltensweise zu setzen, was man in der Situation stattdessen tut.
Stattdessen. Okay, da erkenne ich jetzt schon das Muster. Einerseits eine Fehleinschätzung von Zeit, wie lange ich für was brauche und wie viel ich überhaupt schaffen kann. dass wir uns überschätzen und dann uns aufgrund der eigenen Überschätzung wiederum runtermachen und dann auch überschätzen, was wir schaffen können, von wegen eben, dass ich was umsetzen kann, ohne in meine Kalkulation mit einzuberechnen, dass ja trotzdem da Süßigkeiten stehen werden oder dass mit mir Probleme begegnen werden.
Mhm, genau, ja.
Da sind wir offensichtlich nicht so gut vorbereitet worden auf solche...
Nein, und das hat tatsächlich damit zu tun, wenn man überhaupt so Ziele bildet, dass wir uns dann in so eine optimistische Haltung eigentlich geben. Also das sagt ein altes Modell von Heckhausen, ein Rubicon-Modell. Das heißt, ich habe mich jetzt für was entschieden und dann habe ich eben so ein positives Denken, dass ich das auch erreichen werde. Das ist ja auch sinnvoll. Also ich meine, jeder, der ein Ziel anvisiert, sollte ein bisschen positive Stimmung haben.
Ja.
Aber man sollte eben die Hindernisse auf diesem Weg auch mitbedenken können. Nun ist es ja schwierig, wenn ich diesen Weg noch nie gegangen habe. Dann kann ich nicht wissen, wie die Hindernisse aussehen werden. Aber dafür auch konkrete Lösungen oder das auch selbst an sich wahrnehmen zu können, das ist, glaube ich, ganz wesentlich.
Um dieses Thema ist ja eine ganze Industrie entstanden. Ratgeberliteratur, ich weiß gar nicht, wie viele tausende Bücher es gibt. Mit Dale Carnegie fing es mal an vor, ja, mittlerweile, glaube ich, über 100 Jahren. Wie hieß das Buch?
Sorge dich nicht, lebe.
Lebe, genau. Und wie man Freunde gewinnt.
Ja.
Auch, das ist tatsächlich auch ein gutes Buch. Aber ja, heute gibt es ja tausende Bücher, Workshops, Coachings, Seminare, mantraartige Aufforderungen, positiv zu denken. Du sagst es gerade auch so, ist ja gut, wenn man sich ein Ziel setzt und in diesen Modus reinkommt, aber wie stehst du dazu, dass wir da ja auch sehr viel mit Informationen, also kann man jetzt vielleicht nicht über einen Kamm scheren, es gibt wahrscheinlich solche und solche,
ja.
Aber es gibt ja schon die Leute, die sagen, naja, du musst dein Mindset ändern und dann kriegst du das auch hin. Ist das so einfach?
Nein, das glauben wir nicht. Und da möchte ich jetzt nicht so ein bisschen arrogant klingen, aber diese ganze Szenerie um das positive Denken, das ist für uns so ein bisschen kindlich naiv, weil ich wünsche mir was und dann denke ich jetzt positiv und dann wird das auch passieren.
Ja.
Das ist naiv in unseren Augen, sondern es gehört eigentlich tatsächlich die Kalkulation dahinter. Was kann ich davon überhaupt schon? In welchem Zeitraum möchte ich das erreichen? Welche Hindernisse werden sich mir in den Weg stellen? Und für uns in der Motivation ist es tatsächlich wichtiger, im richtigen Moment positiven Affekt generieren zu können, wenn die Situation schwierig wird. Und das ist ein Regulationsfaktor und das ist nicht einfach ein positiver Gedanke. Das Matterhorn guckt mich jetzt an und ich laufe da jetzt rauf, das ist naiv, sondern wirklich in dem Moment, wo es schwierig wird, zu sagen, komm, wir schaffen das schon. Auch wenn ich es gerade denke, es könnte schief gehen.
Da hast du ja, oder ich weiß, ob ihr das so entwickelt habt, die sogenannte WHOOP-Strategie entwickelt.
Die hat die Gabriele Oettingen entwickelt, tatsächlich.
Aber die geht in diese Richtung,
die geht in diese Richtung,
also
tatsächlich.
Also WHOOP steht für Wish, Outcome, Obstacle und Plan.
Genau.
Und das ist dann ja schon wirklich so eine, ich sage nicht einfach, ich will irgendwas, sondern ich sage, okay, es gibt diesen Wunsch und dann von dort aus entwickelt man sich so eine richtige Strategie, wahrscheinlich auch auf dem Blatt Papier so richtig, oder?
So richtig auf Papier. Und wenn man das mal richtig macht, dann siehst du, wie aufwendig so ein Plan wird.
Ja.
Ich habe so einen Workshop mal mitgemacht, hier auch an der Universität. Und da ging es um die Projektentwicklung und den ganzen Prozess zu steuern. Und da wurden wir dann aufgefordert, selbst solche Zeiten mitzukalkulieren. Ich gehe in die Bibliothek und suche eine Quelle oder sowas. Wie lange dauert das überhaupt? Da sind wir wieder beim Timing. Dass wir oft nur so die großen Facts angucken und dieser ganz kleine Kram, wo oft Hindernisse sind. Die Bahn, 5 Minuten, kommt die Bahn zu spät. Und solche Dinge, dass wir da viel zu kleinkariert dann dran gehen.
Das hatte ich eben auch schon wieder. Ich teile heute ein bisschen was von mir mit. Merkt, es ging wieder um Süßigkeiten. Ich hatte einen Umstieg auf der Strecke und musste 20 Minuten an einem Bahnhof warten. Und das ist eigentlich immer die Einladung. Jetzt muss ich 20 Minuten warten. Da belohne ich mich doch für das Warten mit einem Snack. Was Süßes oder ich hole mir ein Teilchen oder trinke einen Kaffee, was auch immer. Und habe dann auch mal gesagt, so nein, ich mache das jetzt nicht. Heute habe ich einfach mal gewartet. Ich glaube, meine Motivation war, dass ich gleich mit dir spreche und jetzt nicht schwach werden wollte. Aber ich habe schon gemerkt, für diese Situation brauche ich irgendwas, was ich dann da machen kann, um eben nicht die ganze Zeit da zu stehen und mir zu denken, ach komm, das gönne ich mir jetzt.
Ja.
Und das muss wahrscheinlich jeder Mensch für sich erarbeiten oder vielleicht auch mit euch oder mit professioneller Hilfe in einem Team erarbeiten, was diese positiven Affekte, wie du es genannt hast, sein können? Mhm. Oder gibt es da so Go-To-Sachen, die für alle interessant
sind? Naja, es gibt schon Methoden, die da auch entwickelt worden sind, um diese unbewussten Ressourcen zu aktivieren in den Situationen. Also ich zum Beispiel beobachte unglaublich gern Menschen. Das tue ich schon seit meiner Kindheit an, mündete in einem Psychologiestudium. Und ich finde das immer spannend, wenn ich irgendwo mal eine Gelegenheit habe, einfach rumzusitzen und dann Menschen zu beobachten, was die so tun, wie die gehen, worüber die sich vielleicht auch unterhalten. Und andere Menschen leite ich an, wirklich in dem Moment, wo es so schwierig wird, irgendetwas zu tun, was ihnen so einen kleinen Gap gibt, wieder ins Handeln zu kommen. Und das kann heißen, bei einer meiner Gruppen ist es eine Frau, die, wenn sie Schwierigkeiten hat und Kontrollverlust erleidet, die geht dann an ihre Blumen, weil das ist ihr Metier. Mhm. Die wachsen toll, die hat so einen grünen Daumen und die freut sich über jede Blüte, die da entstanden ist. Und das ist so ein kleinen Shot, positive Stimmung. Okay. Und dann kann man wieder die nächste Schwierigkeit nehmen und die nächste Hürde nehmen.
Okay. Aber da, ja, wie du schon gesagt hast, wenn man das mal aufschreibt und sich alle Hindernisse überlegt und auch Strategien dafür entwickelt, dann wird das wirklich ein komplexer Plan und dann kann man sich auch nicht so viele Dinge vornehmen, sondern dann ist man erstmal mit einer Sache sehr beschäftigt. Mhm. Ich möchte gleich, du hast die Gruppen gerade angesprochen, gleich auch im zweiten Teil mit dir über diese Gruppen sprechen. Ich habe aber noch eine Frage. Du sagtest gerade schon, du beobachtest Menschen sehr gerne, das hat dich auch zum Psychologiestudium gebracht. Du hast so ein bisschen so eine Einteilung auch vorgenommen in verschiedene, ja, ich weiß gar nicht, ob man von Geburt so ist, ob das Dinge sind, die man sich so angeeignet hat. Es gibt so eine Unterscheidung, die du aufgemacht hast zwischen Grüblern und Machern, was ja auch wiederum so einen Einfluss darauf haben kann, wie gut wir Dinge tatsächlich umsetzen. Wir kennen das bestimmt alle, auch im Bekanntenkreis, Leute, die planen irgendwas, wollen sich was zulegen, die recherchieren monatelang. Ehe sie irgendwie handeln. Ich bin eher so ein Impulsmensch. Ich fange auch 15 neue Hobbys an in einem Jahr. Was hat es mit den Grüblern und den Machern auf sich? Was sind das für Kategorien?
Also das kann man tatsächlich messen mit Hilfe eines Fragebogens zur Handlungsorientierung eines Menschen. Und dieses Konzept der Grübler wurde aus der Depressionsliteratur und so weiter abgeleitet, dass Menschen, obwohl sie sich Dinge vornehmen, eben im Grunde nicht aus ihrer Lage heraus können und das tatsächlich in die Tat umsetzen können. Und das ist ja bei Depressionen ein großes Problem. Ja. Und das kann man jetzt erfassen mit diesem Fragebogen, der ist auch schon aus den 90er Jahren, ist relativ alt. Und danach kann man wirklich festlegen, nämlich einmal diese prospektive Handlungsorientierung oder Lageorientierung. Die Menschen müssen sich entscheiden, wenn sie das ankreuzen. Und dann heißt es ja, dass ich sozusagen, wenn ich so ein Ziel vor Augen habe, bin ich so ein Mensch und gehe gleich schnell los und setze das in die Tat um. Und die sind in unserer Gesellschaft eigentlich immer so die Erfolgsträger, weil unsere Gesellschaft fordert das ja eigentlich.
Ja.
Ne? Ich habe ein Ziel und jetzt gehe ich sofort los.
Mach mal so.
Und die Lageorientierten sind einmal die, die einfach aus ihrer Lage prospektiv, also in Antizipation, dass sie da irgendwas tun sollen, nicht so raus können. Das ist der eine Punkt. Aber der zweite Punkt ist auch eine Lageorientierung, die nach Misserfolg induziert wird. Und da kommen wieder diese Hindernisse rein. Nämlich, ich habe einen guten Plan und jetzt funktioniert der leider nicht so.
Und dann mache ich lieber gar nichts mehr, als den Plan abzuändern und nochmal.
Genau. Und dann bleibe ich eben in dieser Lage und brauche länger, um wieder neu anzufangen und neu zu lernen und wieder reinzukommen.
Das ist einfach so verdrahtet im Gehirn? Lernen die Leute das?
Ist das irgendwie? Das ist teilweise durch die Entwicklung sicherlich auch vermittelt.
Ja.
Da sind wir schon sicher, wie weit das eine genetische Disposition ist. Wir haben so ganz dünne Hinweise darauf, dass das auch eine Rolle spielen könnte. Auch vor allen Dingen Rezeptoren des Neurotransmitters Dopamin. Aber das ist noch ganz, ganz dünn.
Okay.
Aber wir haben tatsächlich eine Verbindung gefunden im Scanner bei ganz vielen Personen, die tatsächlich, gibt es eine Hemmstruktur, Striatum auf das Belohnungssystem. Und da scheinen die Handlungsorientierten tatsächlich stärker aufgestellt zu sein. Ob das jetzt Folge der Entwicklung oder aber Ursache ist oder sogar angeboren ist, Das wissen wir noch nicht genau. Man sollte jetzt nur nicht damit nach Hause nehmen als Take-Home-Message, oh, das wäre gut, wenn ich ein handlungsorientierter bin.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Man weiß aus alten Studien, dass die Handlungsorientierten sich zum Beispiel bei schwierigen Problemen wie Trennungssituationen sehr schnell entscheiden und sind aber mit der Entscheidung oft viel unzufriedener als die Lageorientierten. Also okay. Es gibt echt Situationen, wo man echt ganz viel überlegen muss. Und da ist es besser, wenn du ein bisschen lageorientiert bist.
Und wahrscheinlich ist es ja auch so, dass man nicht immer auf sein Schicksal festgelegt ist und eben mit einer entsprechenden entweder Therapie oder zumindest Gesprächsbegleitung oder auch, naja, zumindest mit dem richtigen Wissen ein bisschen was ändern kann an seiner Lage oder an seinem Handeln. Und darüber möchte ich gleich mit dir sprechen, nämlich auch darüber, was ihr in der Arbeitsgruppe Motivation macht und vor allem du in deiner Forschung mit deinen Gruppen, wo es unter anderem auch um das Binge-Eating geht. Und das machen wir gleich, aber zuerst hören wir wie immer einmal in unseren Neuro-Shortcut rein.
Wusstest du schon, dass du praktisch immer eine Art To-Do-Liste im Kopf hast? Das menschliche Gehirn arbeitet fortwährend daran, sich Pläne und Vorhaben auszudenken und diese Intentionen kognitiv zu verwalten. Und dabei entsteht im Vergleich zu anderen kognitiven Funktionen der sogenannte Intention-Superiority-Effekt, also der Absichts-Überlegenheitseffekt. Mit diesem schönen Fachwort bezeichnet die Psychologie den Umstand, dass wir uns an Dinge, die wir noch tun wollen, schneller und müheloser erinnern als an Dinge, die wir schon geschafft haben oder die rein gar nichts mit unseren Absichten zu tun haben. Das heißt vereinfacht, unser Hirn hat eine Art Katalog mit allem, was wir noch tun müssen, immer griffbereit, während es Erinnerungen an andere Dinge etwas weiter unten im Regal ablegt. Das klingt individuell ein bisschen unentspannt, ist aber ungemein praktisch, wenn man als Art überleben will.
Liebe Marlies, du bist die Leiterin der Arbeitsgruppe Motivation an der Ruhr-Universität Bochum. Was hat es mit dieser Arbeitsgruppe auf sich?
Also es gab eine große Arbeitsgruppe Allgemeine Psychologie 2 vor einigen Jahren. Und der Gründer war Heinz Heckhausen, das ist ja der große Motivationsforscher. Und meine Gruppe ist eigentlich der Rest davon. Die ist jetzt etwas kleiner, weil andere Bereiche in der Psychologie größere Bedeutung bekommen haben. Und in meiner Arbeitsgruppe habe ich mich ganz stark mit Nahrungsvermeidungslernen ursprünglich mal beschäftigt. Das heißt, dass Ratten sehr schnell lernen können, welche Nahrung ihnen gut tut und welche auch nicht gut tut.
Gut tut im Sinne von, ich meine, wenn ich den Hamburger gebe, dann denken die doch auch, das tut denen gut.
Das
aber ist er vielleicht nicht so gut?
Kurzfristig schon, so evolutionär gesehen. Das sind Allesfresser, die verbreiten sich über die ganze Welt und wenn die irgendwo Nahrung finden, dann fressen die das. Und wenn sie davon nicht krank werden, dann fressen sie es erstmal.
Okay, das ist dann okay.
Und es gibt Nahrung, davon werden sie krank. Und was man wissen muss, was die Ratte so spezifisch macht, ist, dass die nicht erbrechen kann. Das heißt, wenn die was Vergiftetes frisst, dann wird sie daran leider verenden.
Okay.
So, und deswegen haben die so ein hypersensibles System, was sie auch zu anderen kommunizieren können. Und womit ich mich beschäftigt habe, war damals der mimische Ausdruck der Ratte, wenn sie etwas probiert, von dem ihr krank geworden ist.
Und dann kommuniziert sie das zu anderen.
Kommuniziert sie das zu anderen und die zeigt so ganz spezifische Ausdrucksformen. Okay, das ist ein super spannender Effekt gewesen.
Deine Arbeitsgruppe, also du hast ja selber nochmal eine Gruppe oder zwei Gruppen von Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, keine PatientInnen, sondern das ist, glaube ich, eine zusammengecastete Gruppe. Die Menschen sind freiwillig da. Das sind adipöse Menschen, mehrgewichtige Menschen. Und das ist ja jetzt zivilisatorisch ein immer größer werdendes Problem. Es betrifft nicht nur Amerika, ist auch hier ein Problem. Ich glaube auch nicht nur, dass Menschen mehrgewichtig sind, sondern generell, ich glaube, wir sind fast bei 50-60% Anteil an Konsum von verarbeiteten, hochverarbeiteten Lebensmitteln. Und Ernährung ein super großes Thema. Und das ist ja jetzt, wir brauchen nicht diese Mimik, wir Menschen lesen davon und kriegen diese Informationen. Wir wissen, Gemüse ist gut, Obst ist gut, also wir wissen es eigentlich. Scheitern aber dran. Ist das das, was dich da so motiviert hat, damit dich auseinanderzusetzen? Weil da spielt ja Motivation offensichtlich auch eine Rolle, weil wenn wir das Wissen haben, wenn wir wissen, was gut für uns ist, müsste es doch einfacher sein, das umzusetzen.
Ja, motiviert hat mich ja so eine Initialerfahrung auf einem Kongress, dem größten psychologischen Kongress in den USA. Und da gibt es immer Abendveranstaltungen für die allgemeine Bevölkerung, die dann dazukommt. Und in Deutschland ist dieses Thema in der Psychologie nicht so sehr vertreten. Okay. Also man ist immer so ein kleiner Outsider, wenn man sich für Übergewicht interessiert. Da ist Anorexie und Bulimie eigentlich immer im Vordergrund. Und da war der Abendvortrag zu Obesitas. Und da habe ich gedacht, das ist ja hier ganz neu und toll. Mhm. Und habe den natürlich besucht, diesen Vortrag, der auch grandios war. Was aber eine wirklich initiale Erfahrung war, die ich da gemacht habe, dass derjenige, von dem ich immer nur gelesen habe in der Literatur, der Kelly Brownell, der auch das Yale-Institut für Food Policy leitet, als der auf die Bühne trat, dass der schwer übergewichtig ist. Und das machte mir sofort klar, reine Wissensvermittlung alleine reicht nicht, um einen gesunden Lifestyle-Änderung herbeizuführen, sondern es braucht auch wirklich das Üben der Verhaltensweisen in Kombination mit dem Wissen. Also, dass man Wissen und tatsächlich Handlungsorganisation verbinden muss.
Und das gab es vorher so nicht? Also diese Erkenntnis oder diesen Ansatz auch in der Psychologie, zumindest im deutschsprachigen Raum?
Den gibt es schon, wenn man jetzt mal so einfache Diäten nimmt. Da hast du ja einen ganz klaren Plan, nachdem du dich verhalten sollst. Und grundsätzlich herrscht ja bei den Patientinnen und Patienten immer so die Vorstellung, wenn ich das jetzt mache, dann kann ich wieder zurück in die alte Welt.
Ja.
Wenn ich diese Kilos runter habe, dann gehe ich in die alte Welt zurück und dann ist alles gut, weil mit leichterem Gewicht unterwegs. Und das trifft so nicht zu. Wir wissen ganz genau, dass das Abnehmen in den Trainings ganz gut funktioniert.
Ja.
Allerdings nehmen die schneller wieder zu, als sie abgenommen haben. Das ist leider das Credo daraus.
Wenn Sie das als Diät sehen oder auch wenn man eine, also man redet ja eigentlich nicht mehr von Diät, sondern von Ernährungsumstellung.
Ja.
Also dann ist es ja schon so, dass der Lifestyle sich wirklich komplett ändert, oder? Oder ist das jetzt schon so ein Dogmenwechsel, der da stattgefunden hat?
Ich glaube, es ist jetzt ein Dogmenwechsel, dass man einfach klar sieht, diese Personen werden nie wieder so essen können wie vorher.
Wow.
Mhm. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass sie auch anhand der Lebensmittel nicht immer gut entscheiden können, was gut ist und was nicht so gut ist. Weil erstens steht nicht immer alles drauf, was drin ist. Dann werden Lebensmittel sehr, sehr künstlich erzeugt mit merkwürdigen Stoffen, auch dem Kapitalismus geschuldet, nämlich immer billiger zu werden, Nüsse durch irgendwas anderes zu ersetzen und solche Dinge. Und das heißt, die müssen sensitiv gemacht werden für tatsächlich einen anderen Lebensstil.
Wie funktioniert das jetzt? Also du hast diese Gruppe, oder du kannst ja mal sagen, wie diese Gruppe zusammengestellt wurde und wie so ein Treffen abläuft, also was dann da passiert.
Also es sind Menschen, die Ausschau gehalten haben nach Möglichkeiten und mittlerweile gibt es ja derer viele.
Da ist ja schon mal eine Motivation vorhanden, was zu ändern. Also,
das ist die erste.
Die wollen was ändern.
Die wollen was ändern. Das ist sozusagen, halte ich auch für eine ganz tolle Ressource, dass man sagt, also es wird jetzt nicht verordnet, sondern die kommen einfach und die wollen das tatsächlich auch. Dann müssen die ein bestimmtes Kriterium erreichen, damit die Krankenkassen das überhaupt übernehmen. Das ist eine schwierige Hürde, weil das ist nicht so ganz preiswert mit Ernährung, Bewegung. Und auch medizinische Betreuung während der ganzen Zeit.
Ah, nicht einfach nur Gesprächsrunden, sondern wirklich.
Und das ist ein 52-Wochen-Programm, das geht über ein ganzes Jahr.
Okay, wow.
Ja, und die Gruppen finden tatsächlich immer nur einmal in der Woche statt. Das heißt, die restliche Zeit sind die tatsächlich auf sich allein gestellt.
Mhm.
Und da besprechen wir natürlich so Dinge, die ich jetzt auch schon erzählt hatte, ne? Mit Motivation und wie man sich zum Beispiel über schwierige Situationen wie Weihnachtsfestessen bei der Familie oder sowas unterhält, wo eindeutig klar ist, man sollte nichts essen dort und die Familie fast insistiert, doch etwas von dem Kram zu nehmen.
Das muss man vorher durchspielen, sonst.
Das muss man durchspielen.
Sonst ist man zum Scheitern verurteilt.
Ja.
Das heißt, du entwickelst mit denen dann konkret diese Pläne,
was
denen dann sind, wie sie reagieren können. Und wahrscheinlich geht man davon aus, da ja viele Betroffene zusammenkommen, können die sich wiederum auch gut gegenseitig Tipps geben.
Ja, die Tipps sind oft viel besser als von uns Fachpersonal, weil wir oft diese Erfahrung nicht gemacht haben.
Mhm.
Also die trinken in der ersten 12 Wochen wirklich so Proteinshakes und nichts anderes wird gegessen. Das sind 800 Kilokalorien am Tag, das ist nicht viel. Und mir ist irgendwie völlig klar, dass das wirklich die Besteigung auch eines riesigen Berges ist, den die da vor sich haben.
Ja.
Die gewöhnen sich auch relativ daran sehr gut, aber das ist ja vollständig rigide. Die haben die ganz klare Anweisung, 5 von diesen Tüten am Tag zu nehmen. Die haben die Auswahl zwischen Vanille, Schoko, Gemüse, Kartoffel, Lauch oder irgendwas. Und das können die sich immer bestellen, was sie mögen. Und das können sie ein bisschen mit Kräutern anreichen oder sonst was. Aber ansonsten bleibt es dabei. Und Wasser und Tee und Kaffee und sonst nichts.
Was ich ganz interessant fand, auch im Vorgespräch hast du es erwähnt, wenn man jetzt an solche Fälle denkt, man spricht auch von Esssucht. Ich habe eben auch gesagt, so, ich habe dann oft Schwierigkeiten mit der Impulskontrolle bei Süßigkeiten oder so, dass Leute dann auch immer sagen, ja, man kann davon abhängig werden. Es gibt so eine, man ist süchtig nach Zucker, man braucht irgendwie Hamburger, Pizza und so weiter. Und diese Menschen können nicht anders. Es ist dann wie bei Drogensüchtigen, die haben halt diese Krankheit.
Mhm.
Aber da bist du, glaube ich, kein Freund von. Das ist für dich keine Sucht.
Also es ist tatsächlich erfüllt das Übergewicht oder auch das massive Übergewicht wirklich nicht unbedingt die Kriterien, die eine Suchtstörung im klinischen, psychologischen Bereich hat. Also diese Toleranzentwicklung etc. Also Entzugserscheinung, ganz schlimm. Natürlich empfinden die Leute, wenn sie jetzt nicht zu essen bekommen, hat man natürlich einen Entzug. Also die haben auch echt Hunger.
Der Zuckerentzug ist auch ein Ding.
Das ist ein Ding, aber wir trainieren die in diesen ersten 12 Wochen zwischen Hunger, weil die haben dann tatsächlich keinen Hunger mehr, der geht weg, aber die haben Appetit.
Aha.
Was kauen zu wollen, auch das Haptische irgendwie, was auf der Zunge haben zu wollen, außer also diesen...
Das ist eine Gewohnheit auch dann, ne? die gestillt werden.
Und das kennenzulernen und zu unterscheiden, ich habe jetzt Hunger oder ich habe Appetit, das ist schon mal der erste Schritt, eben das zu dissoziieren.
Das ist doch auch so, wenn es ums intuitive Essen geht, so einer der Ansätze, ne? Dass man überhaupt erst wieder eine Verbindung aufbaut zu seinem Körper und mal guckt, was ist da überhaupt los. Oder ob ich automatisch was esse und du hast auch gesagt, manche merken gar nicht, wenn sie was essen. Oder ob ich jetzt einfach merke, jetzt brauche ich neue Energie und jetzt widme ich mich dem.
Genau.
Ja, ich glaube, das haben viele, also auch Menschen, die jetzt nicht unbedingt adipös sind, das ist was uns verloren geht, oder? So diese Verbindung.
Ich zeige denen auch, es gibt einen ganz interessanten, schönen Film, Pusteblume heißt der, Tampopo. Und da gibt es eine Szenerie, wo der Meister dem Novizen zeigt, wie man eine Nudelsuppe isst. Und das ist so genial, weil der verbringt erstmal eine ganze Zeit damit, dieses Gericht überhaupt anzusehen.
Ja.
Noch gar nicht zu konsumieren. Wir sind immer die Schnellkonsumenten.
Oh Gott,
ja, und das ist so fantastisch, wie er das dem Novizen da erklärt.
Ja.
Das macht denen das sofort deutlich. Es braucht wirklich, man sagt ja heute wieder Mindful Eating, nicht dieses Mindless Eating. Mal eben was reinstopfen.
Ne? Und die Hoffnung ist auch, man kann das trainieren und man kann sich neue Gewohnheiten, du sagst ja schon, nicht vermeiden, sondern neue Gewohnheiten, neue Handlungsmöglichkeiten sich aneignen.
Mhm.
Dann ist man seinem Schicksal sozusagen nicht ergeben.
Genau.
Und was ich cool fand, wie du das beschrieben hast, dass ihr auch ein Training entwickelt habt, jetzt auch gerade für junge Menschen, für Schülerinnen und Schüler, was nicht einfach ein Training ist, wo man ein paar Regeln auswendig lernt, sondern du hast gesagt, dass man eine motorische Antwort entwickeln kann, um so gewisse Gewohnheiten abzutrainieren. Wie kann ich mir das vorstellen? Jemand bietet mir einen Schokoriegel an und ich strecke die Hand aus und sage nein? Oder?
So einen Versuch gab es auch tatsächlich, aber wir haben uns eine anderen ursprüngliche Aufgabe ausgesucht und die gehört zu den sogenannten exekutiven Funktionen. Also es sind die richtigen höherwertigen kognitiven Funktionen, nämlich in dem Moment, wo ich tatsächlich schon eine Annäherungssituation getriggert habe, eigentlich will ich schon Ja sagen, sobald ich einen Ton höre, zu stoppen.
Ja.
Also eine initiierte Handlung tatsächlich stoppen zu können. Und was du vorhin gesagt hast, ich bin so impulsiv, ist ja, sobald die einmal durch die Situation einfach angeregt wurde, dann wird die ausgeführt.
Ja.
Und da bringen wir jetzt diesen Stopp rein durch diesen Test. Und der erlaubt tatsächlich, die Hemmzeit auszumessen im Gehirn, wie lange es braucht, eine Reaktion unterdrücken zu können.
Das ist aber ein Training, was sie nur in einem Umfeld machen. Jetzt nicht, wenn ich auf der Geburtstagsparty bin und vor mir stehen die Weingummis. Da gibt es ja nicht jemanden, der ein Geräusch macht.
Das nicht, aber wir haben zum Beispiel, geben wir den Patienten so ein Gummiband.
Ach, dass man sich so schnippen kann.
Was man sich kurz schnippen kann, um zu sagen, du wolltest doch nicht.
Ah, das wäre schon, okay.
Ja, das setzt dann so einen Impuls und dann kann man das auch nutzen. Aber unsere Idee ist tatsächlich, und die hat sich auch empirisch gezeigt, dass wenn Personen, die halt unter einer Binge-Eating-Störung leiden, das heißt, dass die unglaubliche Nahrungsmengen in einer einzigen Mahlzeit vertilgen können, dass wenn sie dieses Training begleitend zu einer kognitiven Verhaltenstherapie absolvieren, die sich in der Therapie nahezu gewichtsmäßig gleichmäßig verhalten, aber diese Binge-Anfälle nehmen ab. Und das Wesentliche ist tatsächlich, dass das, nachdem die Therapie beendet ist, die Gewichtsabnahme weiter stattfindet im Vergleich zu denen, die das nicht bekommen haben.
Okay.
Das heißt, es ist eine Möglichkeit, eben zwischen diesen, ich sehe etwas und ich greife danach, ein kleines Zeitfenster zu öffnen, darüber nachdenken, ob ich das wirklich will.
Ein Fuß in die Tür rein sozusagen, dass man einfach, okay, was machen kann. Können wir zu Hause da jetzt, die Zuhörenden, da jetzt schon was mitnehmen? Also das Gummiband wäre eine Möglichkeit.
Das Gummiband wäre eine Möglichkeit, sich irgendeine Gedanken zu überlegen, den man in dem Moment einlegen möchte.
Ja.
Ich habe eine Sammlung von Bildern, die biografisch positiv belegen, die sie dann da an der Wand hängen haben, dass sie immer, wenn sie so einen Impuls verspüren, und so weiter. Also alles, was so einen kleinen positiven Shot gibt.
Und es ist ein Training. Ne? Das funktioniert nicht sofort und immer und gut, aber man hat ein Tool in der Hand, mit dem man dann nach und nach dieses Fenster vergrößern und sich sozusagen diesen Moment der Kontemplation gönnen kann. Und
dem Plan eine Chance gibt, den man
Plan
hat.
Eine Chance gibt.
Ja.
Ja, das klingt alles total spannend, was du mit deinen Gruppen machst und woran ihr arbeitet. Und ich habe auch das Gefühl, also die Erkenntnisse fließen dann direkt in deine Forschung ein. Mhm. Würdest du dann jetzt auch sagen, du hast jetzt ja viele Jahre schon geforscht, dass die Forschung und die Wissenschaft uns helfen kann, das Motivationsproblem in Zukunft ein bisschen besser anzugehen?
Mhm. Also ich glaube, dass die Motivation viel Tools bereithält, um tatsächlich solche Ziele besser erreichen zu können. Und ich denke aber, dass es oft das Problem ist, dass Motivation zu einfach verstanden wird. Weil die Menschen haben oft so eine Vorstellung, das ist so ein Energietank. Und wie kriege ich den jetzt aufgefüllt?
Ja.
Und dass es dabei aber so kognitive Strategien gibt, den wirklich aufzufüllen, das müssen sie tatsächlich erst lernen. Und da steckt wirklich eine große Theorie eigentlich dahinter, die man oft den Leuten natürlich auch nicht so vermitteln kann. Also das muss man sehr lange studieren, bis man tatsächlich so das Gefühl hat, ich könnte jetzt für jede Situation ein Tool entwickeln oder eine Beratung einfach zu machen. Versuch mal das, ob das funktioniert.
Letztlich ist das eine komplexe Verhaltenstherapie, die man da eigentlich machen müsste. Ne? Und wir denken, ich lese das Buch, ich habe meine To-Do-Liste, ich habe jetzt mein Journal und dann klappt das schon irgendwie.
Und dann klappt das schon, ja.
Und ich glaube, es ist ja, weiß ich nicht, wie du das dann einschätzt, auch vielleicht so ein Unterschied zwischen, es fiel schon mal so ein bisschen, heute die Schlagworte auch Kapitalismus und Leistungsgesellschaft und der Drang oder der Trend dahin, immer weitere Lebensbereiche durchzuoptimieren und immer besser zu werden. Und den Menschen, mit denen du jetzt arbeitest, denen geht es ja unter anderem einfach darum, auch Lebenszeit zu verlängern und Lebensqualität wiederherzustellen, weil es eben ja auch durchaus eine lebensverkürzende Krankheit sein kann. Das ist ja schon ein Unterschied eigentlich, ne? Was der Grund der Motivation ist. Muss ich jetzt super produktiv sein und sportlich, um mich gut ernähren und, weiß ich nicht, rhetorisch so toll sein, dass alle mich lieben? Oder reicht es nicht auch, wenn ich für mich erstmal überhaupt festlegen kann, was die Dinge sind, worauf ich die begrenzte Motivation oder den begrenzten Energietank, den ich ja habe, überhaupt verwenden möchte?
Mhm.
Weil man gar nicht alles kann und wir aber irgendwie ja denken, wir müssten alles können.
Mhm.
Hast du das Gefühl, dass Leute da vielleicht gar nicht so genau wissen, worauf, also dass sie denken, ich muss alles schaffen und dann eben letztlich nicht so viel hinkriegen?
Ich glaube, dass das tatsächlich stärker durch Willen, in Anführungsstrichen, Prozesse gesteuert wird als Motivation. Weil es gibt einen sehr interessanten Versuch dazu, wenn ich den erzählen darf.
Gerne.
Der ist mit der Hantel gemacht worden, mit einer Handkrafthantel.
Mhm.
Und es gibt eine Basismessung mit dieser Hantel. Und dann hat man die Leute ganz kurz schreiben lassen tatsächlich, warum sie etwas für ihre Gesundheit tun wollen. Das fragen wir uns oft gar nicht
ja,
mehr.
Ja.
Und die andere Gruppe sollte aufschreiben, wie sie etwas für ihre Gesundheit tun sollte. Die Gruppe, die sich mit dem Warum beschäftigt hat, konnte insgesamt 11 Sekunden länger die Hantel drücken als in der Basismessung, also bei dem zweiten Mal, während die andere Gruppe das nur kürzer schaffte. Also dieses ständig sich damit zu beschäftigen, wie man etwas umsetzt, raubt uns tatsächlich Kraft. Und Motivation ist eben, diese Warum-Frage beantworten zu können. Und dafür nehmen wir uns eigentlich gar keine Zeit mehr.
Oh, das ist so ein schönes Schlusswort. Motivation ist, sich mit der Warum-Frage zu beschäftigen. Ja. Also auch vielleicht eine Einladung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, sich jetzt gleich nach der Folge einen Zettel und einen Stift zu schnappen und vielleicht mal aufzuschreiben, was überhaupt die Dinge sind, die wir alle wollen und dann zu jedem Mal zu überlegen, warum will ich das eigentlich? Und wenn bei einer Sache einem vielleicht gar nichts oder nur ganz wenige Punkte einfallen und bei einer anderen sehr viele, dann hat man ja schon so ein Gradmesser, in welche Richtung es gehen soll. Ich habe sehr viel gelernt, Marlies, heute. Das war wirklich eine sehr vollgepackte Folge. Ich glaube, für alle, die jetzt immer noch Probleme haben mit ihrer Motivation oder mit der Lebensplanung in den Griff zu bekommen, da empfehle ich immer noch den demotivierenden Tischkalender. Schaut mal rein auf schlechtekarten.de, da gibt es noch andere demotivierende Produkte. Vielleicht ist das dann die negative Psychologie, die dann am Ende den Bogen macht. Aber ich danke dir erstmal, dass du bei uns warst, Marlies. Ich hoffe, du gehst auch motiviert aus diesem Gespräch raus.
Ich danke dir.
Ich spüre auf jeden Fall weniger Stress in mir und ich fühle mich jetzt auch besser auf die Herausforderungen des Alltags vorbereitet. Ich hoffe, ihr an den angeschlossenen Endgeräten seid auch motiviert. Wenn ihr euch motiviert fühlt, lasst uns bitte gerne eine Bewertung da. Fühlt euch dazu eingeladen von mir. Das ist direkt ein Punkt, den ihr von der To-Do-List streichen könnt. Wenn ihr jetzt gleich uns ein Like da lasst, dann ist das schon mal ein Erfolg für euch und eine Hilfe für unseren kleinen Podcast. Also schaltet auch gerne nächsten Monat wieder ein, wenn es eine neue Folge von Kannst du vergessen gibt. Nun wünsche ich euch aber wie immer erstmal viel Spaß bei meiner poetischen Zusammenfassung und noch einmal danke an dich, Marlies, und bis bald. Tschüss.
Es ist schon wieder mal soweit und ich bin motiviert. Ich habe mir ein neues Ziel gewählt und definiert. Dazu habe ich mir schriftlich einen Vorsatz formuliert. Ich bin voll und ganz auf dieses neue Vorhaben fokussiert. Das Wissen, was es dazu braucht, das habe ich konsumiert. Wie lange ich dafür brauchen werde, habe ich ignoriert. Ich fange erst mal an und dann mal sehen, was passiert. Nach einer Woche habe ich dann wahrscheinlich auch schon resigniert. Denn gute Vorsätze allein reichen noch lang nicht zum Gelingen. Wir müssen das, was wir erreichen wollen, stets mit einem Plan verbinden. Wir müssen besser schätzen lernen, wie lange Dinge wirklich dauern, um uns durch übermotiviertes Planen den Zeitplan nicht zu zerhauen. Denn wir sind Timing-Junkies, deren Daten regelmäßig crashen, weil wir optimistisch planen und uns dabei oft verschätzen. Außerdem lassen wir regelmäßig schändlich außer Acht, dass bei den Dingen, die wir vorhaben, auch mal was nicht klappt. Wir müssen Hindernisse mitbedenken, klug antizipieren. Es reicht nicht, seine Ziele einfach zu manifestieren. Wir müssen Widerstände in unsere Planung einkalkulieren, um bei Problemen stets zu wissen, wie wir diese regulieren. Ich selber bin ein Macher und sollte manchmal lieber grübeln. Doch wenn ich gar nicht handelte, so würde ich mir das auch verübeln. Wir brauchen beide Dimensionen, Lage- und handlungsorientiert. Die Hauptsache ist dabei, wir handeln stets organisiert. Dazu gehört nicht nur zu wissen, wie wir Ziele erreichen. Das Warum, das dahinter steht, ist vielmehr entscheidend. Dann machen wir Pläne, die wirklich motiviert sind, die nicht einfach nur auf einen Outcome fixiert sind. Dann haben wir nicht nur eine gute Strategie, sondern auch endlich wieder genug Energie und erreichen dank ausreichend Motivation am Ende dann schließlich unsere Destination.
Das war Kannst du vergessen, der Podcast vom Sonderforschungsbereich Extinktionslernen der Ruhr-Universität Bochum. Liked diese Folge, teilt sie, empfehlt uns weiter und abonniert unseren Kanal.